Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt, Jesus Christus. Amen. Advent bedeutet Ankunft oder präziser formuliert Vorbereitungszeit vor der Ankunft. Angekommen ist ja der König aller Könige, Jesus Christus, auf dieser Erde. Aber Jesus kommt nicht wie so ein Blitz aus heiterem Himmel. Er fällt auch nicht irgendwo runter. Sondern Gott hat lange Zeiträume und bereitet von langer Hand diese Ankunft seines Sohnes vor. Und die wichtigste Figur in diesem ganzen Vorbereitungsszenarium ist letztendlich Johannes der Täufer. Ich möchte heute, weil ja die Predigtreihe auch biblische Personen ist, habe ich gedacht, jetzt nimmt man nicht irgendwie ein Magnifikat, ein Gebet von Zacharias oder Maria, das war letztes Jahr, sondern wir nehmen heute einfach ein altes Ehepaar. Soll uns auch mal wieder Mut machen für die Älteren. Gott braucht nicht nur die Jungen, sondern er braucht jeden. Ja? Wer mitlesen möchte, ich habe auch den Beipackzettel hier, eine unerhörte Advents-Gottesdienststörung, Lukas 1, Vers 5 bis 25. Ich hoffe, dass man es lesen kann, auch die, nicht dass wir nachher noch Augenarztkosten zahlen müssen, dass es so klein war. Ja, ich bin etwas behindert, deswegen muss ich es etwas so lesen. Also, es heißt da, zu der Zeit des Herodes, des Königs von Judäa, lebte ein Priester von der Ordnung Abia mit Namen Zacharias und seine Frau, die war aus dem Geschlecht Aaron und hieß Elisabeth. Sie waren alle beide fromm vor Gott und lebten in allen Geboten und Satzungen des Herrn untadelig. Und sie hatten kein Kind, denn Elisabeth war unfruchtbar und beide waren hochbetagt. Und es begab sich, als Zacharias den Priesterdienst vor Gott versah, da seine Ordnung an der Reihe war, dass ihn nach dem Brauch der Priesterschaft das Los traf, das Räucheropfer darzubringen, und er ging in den Tempel des Herrn. Und die ganze Menge des Volkes stand draußen und betete zu der Stunde des Räucheropfers. Da erschien ihm der Engel des Herrn und stand an der rechten Seite des Räucheraltars. Und als Zacharias ihn sah, erschrak er, und es kam Furcht über ihn. Aber der Engel sprach zu ihm: Fürchte dich nicht, Zacharias, denn dein Gebet ist erhört, und deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn gebären. Du sollst ihm den Namen Johannes geben. Und du wirst Freude und Wonne haben, und viele werden sich über seine Geburt freuen. Denn er wird groß sein vor dem Herrn. Wein und starkes Getränk wird er nicht trinken und wird von Mutterleibe an erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Und er wird dem Volk Israel viele zu dem Herrn führen und bekehren. Und er wird vor ihm hergehen, im Geist und in der Kraft Elias zu bekehren, die Herzen der Väter zu den Kindern und die Ungehorsamen zu der Klugheit der Gerechten, zuzurichten dem Herrn ein Volk, das wohl vorbereitet ist. Und Zacharias sprach zu dem Engel: Ja, worin soll ich denn das erkennen? Denn ich bin alt und meine Frau ist betagt. Der Engel antwortete und sprach zu ihm: Ich bin Gabriel, der vor Gott steht, und bin gesandt, zu dir zu reden und dir dies zu verkündigen. Und siehe, du wirst stumm werden und nicht reden können bis zu dem Tag, an dem dies geschehen wird, weil du meinen Worten nicht geglaubt hast, die erfüllt werden sollen zu ihrer Zeit. Und das Volk wartete auf Zacharias und wunderte sich, dass er so lange wegblieb im Tempel. Als er aber herauskam, konnte er nicht mit ihnen reden, und sie merkten, dass er eine Erscheinung gehabt hatte im Tempel. Er winkte ihnen zu und blieb stumm. Und es begab sich, als die Zeit seines Dienstes um war, da ging er heim in sein Haus. Nach diesen Tagen wurde seine Frau Elisabeth schwanger und hielt sich 5 Monate verborgen und sprach: So hat der Herr an mir getan in den Tagen, als er mich angesehen hat, um meine Schmach unter den Menschen von mir zu nehmen. Lieber Herr, jetzt schließt du uns dieses Wort auf. Amen. Wenn in einer Gebetsrunde, wie wir es vorhin hatten, auf einmal einer von den Musikern aufsteht und mit großem Krachen den, nicht die Wäscheleine, sondern den Notenständer umschmeißt, dann ist das eine Gottesdienststörung. Und derjenige, der hier vorne vielleicht am Pult steht, der wäre erst einmal, hätte einen Rappel gekriegt. Muss das sein? So eine Störung. Wenn der Pfarrer während der Predigt einen Schwächeanfall kriegt und zusammensackt, dann ist das eine noch größere Gottesdienststörung. Man kriegt es irgendwie dann zu Ende. Aber was ist denn, wenn Gott den Gottesdienst stört? Ich will dir das sagen, dann ist Advent. Ja, es ist in diesem Gottesdienst, den wir hier gerade anschauen, da ist ein ganz einfacher Gottesdienst, ohne Band und Klamauk und Anspiel, hier und dort und so weiter. Und die Leute stehen draußen, man wartet auf den Segen und dann ab zur Sportschau. Aber der Priester macht keine Anstalten rauszukommen. Der macht wohl Überstunden. Interessant war das nicht, aber auf einmal kommt der Mann raus und er hat die blanke Angst noch im Gesicht. Was hat er da gesehen? Keiner weiß es. Wenn Gott den Gottesdienst stört, dann ist Advent. Ich weiß nicht, was wir machen würden, wenn jetzt auf einmal Gott hier den Gottesdienst wirklich umkrempelt und irgendwie würden wir es merken, da ist was anders. Da ist Gott mit im Spiel. Da kommt einer aus der Ewigkeit. Tja, aber das eine wird hier in dieser Geschichte deutlich bei dieser Adventsgottesdienststörung. Gott schafft Klarheit auf einmal. Darüber wollen wir heute ein bisschen nachdenken. Ja, er will nicht durcheinander bringen, sondern wenn er uns hineinleuchtet in unser Leben, dann will er Klarheit verschaffen über die Dinge der Ewigkeit. Und wir sind ja oft so gewohnt, so ein bisschen eingeschlafen, ja, da haben wir eine dicke Hornhaut schon auf unserer Seele und das läuft alles so wie geschmiert. Unser ganzes Leben ist so durchgetaktet. Und wenn Gott kommt, schafft er Klarheit. Wir wollen diese Geschichte einmal ein wenig anschauen und uns vier Punkte deutlich machen. Ein altes, aber nicht verstaubtes Ehepaar. Ja, ich habe einfach ein bisschen provokant hier gewählt, den Titel. Das müsste eigentlich auch mal weitergehen. Meinst du, es geht noch? Jetzt haben wir es, also. Ein bisschen weit unten, aber es macht nichts. Drei Dinge, die wir jetzt erst einmal über Elisabeth und den guten Zacharias uns notieren wollen. Erstens, sie lebten so, wie es Gott gefallen hat. Das ist ja heute nicht normal. Das heißt nicht, dass sie sündlos waren, aber sie hatten das Herz am rechten Fleck und lange Jahre in ihrem Glaubensleben haben sie wunderbar gelebt mit diesem Jehova. Gott Israels, tipptopp, alles in Ordnung, Note 1 gekriegt, zuverlässige Leute und ihr höchstes Ziel war es, diesem Gott in ihrem Leben zu dienen. Ein zweiter Punkt, der hier auffällt, das Ehepaar hatte keine Kinder. Ist ja heute fast normal, aber damals war das einfach etwas ja, Katastrophales, eine mittlere Katastrophe könnte man sagen. Kinderlosigkeit, das war in erster Linie einmal eine Pensionskasse. Also wenn man älter wurde, da gab es keine Seniorenresidenzen oder sonst irgendwas, sondern da wurde man zu Hause gepflegt und versorgt. Und Kinder haben das in erster Linie die eigenen erledigt. Und dann war eine religiöse Sache noch dahinter. Es wurde immer als eine Schmach empfunden, wenn jemand kinderlos war. Eine Schmach, weil man gesagt hat, Psalm 127 heißt, Kinder sind eine Gabe des Herrn. Nicht, wie soll ich sagen, das erste war geplant und alle anderen sind vom Herrn. Nein, Kinder sind immer eine Gabe des Herrn. Und wenn diese Gabe des Herrn ausbleibt, nun, dann muss irgendwas komisch sein. Entweder ist da in ihrem Leben was nicht in Ordnung, aber wir haben ja gehört, fromm und tadellos. Also muss vielleicht etwas anderes hier gewesen sein. Damals war aber immer dieses Denken, na, mit denen ist irgendwas nicht in Ordnung. Da ist doch irgend noch etwas im Hintergrund, wo wir nicht wissen, aber Gott weiß es und jetzt drückt er denen eine rein. Aber wir haben hier etwas anderes. Gott muss hier vielleicht auch etwas ganz anderes mit diesen Zweien im Sinn gehabt haben. Sie waren fromm und tadellos, sonst würde das nicht dastehen. Etwas ganz Besonderes hat Gott mit ihnen vor. Und das sehen wir eigentlich. Nicht, dass es Schuld war, sie keine Kinder hatten, sondern Zacharias, was heißt das auf Deutsch? Gott gedenkt. Da liegt der Schlüssel der ganzen Geschichte. Gott gedenkt nicht nur des alten Zacharias und der Elisabeth, sondern zugleich, es ist so eine Doppelbödigkeit jetzt hier auf einmal, er gedenkt nicht nur dieses alten Ehepaares, sondern genauso seines Volkes Israels und er denkt auch an dich und an mich. Und das Dritte, was den Zacharias hier auszeichnet und was berichtet wird, ist, er war ein Priester. Ja, jetzt denkt man, das ist so ein Tempelangestellter, Pension und so weiter, alles vorhanden, geregelte Arbeitszeit, ja, der Arbeitsplatz war im Tempel. Das war ja gar nicht so einfach, es gab damals viel zu viele Priester. Wenn man diese Leviten sieht, dann hat man ca. 18.000 Priester gehabt und da das Levitentum ausersehen war für den Räucherdienst, war es jetzt eben auch an dem Zacharias dran, zweimal im Jahr hat er diesen Dienst eine Woche getan und die übrige Zeit lebte er außerhalb und man hat ja auch gehört hier vorhin, er ging wieder zu seiner Frau ins Bergland nach Judäa. Also dieses Dreifache, ein altes, aber nicht verstaubtes Ehepaar. Ein zweiter Punkt, ein nicht erhörtes, aber doch erhörtes Gebet. Oh, halt. Machen wir es wieder weg. Haben wir schon. Okay. Jetzt sagt der Bote, der da auf einmal reinschneit, fürcht dich nicht. Er steht auch zur Rechten. Die Linke ist in der damaligen Zeit eine Katastrophe gewesen. Man hat mit links nicht gearbeitet. Nur mit rechts. Und es war einfach völlig klar, die linke Seite ist nicht die Arbeitshand. Und dort steht jetzt dieser Bote und sagt dem Zacharias, dein Gebet ist erhört worden. Jetzt denken wir natürlich gleich als logisch denkende Menschen, ja, jetzt gedenkt er an diesen Zacharias und was hat der Zacharias denn da so gebetet? Das steht ja nicht in der Bibel drin. Viele denken vielleicht, jetzt hat er vielleicht die ganze Zeit gesabbelt, Herr, schenk uns ein Baby, schenk uns ein Baby. Aber ich glaube nicht daran. Ich denke, dass dieser Mann trotz seines Theologiestudiums und auch seines Alters klar, es ihm klar war, also in dem Alter, Elisabeth und ich, da ist einfach rein biologisch jetzt nichts mehr möglich. Wir sind da zu alt, Oma und Opa jetzt noch ein Baby, da kriegt man ja einen Rappel. Und viele haben geraten, ja, was hat er denn jetzt gebetet, wenn er nicht für seine eigene Not vielleicht gebetet hat, die er gehabt hat. Und es wird nach wie vor eine Not gewesen sein. Luther sagt hier, das allgemeine Gebet des Volkes war so, ach, dass der Messias käme und brächte seinem Volk Hilfe. So war das Gebet letztendlich an Gott gerichtet. Herr, schick uns doch endlich diesen verheißenen Messias, der schon 5000 Jahre lang auf sich warten lässt. Herr, wann schickst du unserem Volk endlich diese verheißene Hilfe? Und die waren ja damals unter dem Römerjoch. Das war nicht etwa so ein bisschen was, du, sondern da ging es handfest zur Sache. Wer da nicht gefolgt hat, der war einen Kopf kürzer. Das ging bei den Römern ganz ruckzuck. Und so waren sie letztendlich hineingezwängt in diese Fremdherrschaft der Römer. Und das Gebet, das tägliche Gebet beim Räucheropfer war früh und Abend: Herr, wann schenkst du endlich deinem Volk Erlösung? Wann kommt endlich der Messias, auf den wir schon so lange warten? Ich las jetzt vorgestern in Topic, in Israel ist wieder eine große Bewegung, die Voraussagen, der Messias käme bald. Dann muss es aber Jesus sein. Also wir sehen, dass immer wieder auch diese Wellen über das Volk Israel hinübergehen, dass sie nach ihrem Messias sich sehnen und erhoffen. Und dann passiert diese irrsinnig große Gebetserhörung. Fürchte dich nicht, Zacharias, dein Gebet ist erhört worden. Und jetzt wollen wir mal darauf achten, wie Gott das tut. Er fängt damit an, dass der alte Zacharias im Tempel am Altar steht und räuchert und in ganz großer Stille betet. Und wie er dann seine Augen aufhebt, sieht er diesen gewaltigen Engel. Gabriel heißt auf Deutsch Bote Gottes. Und der steht vor ihm, und jetzt kann man sich vorstellen, der kriegt den Angstschweiß gar nicht mehr aus dem Gesicht raus, der Zacharias. Furchtbar erschrocken. Und jetzt kommt dieser Trost, gleich der Trost: Fürcht dich nicht. Wenn diese unsichtbaren Welten uns, ich bin ja dankbar, dass es mir noch nicht passiert, aber ich glaube, wir können damit gar nicht leben, wenn die unsichtbare Welt Gottes in unser Leben hineinkommt. Es ist ja oft auch schon so, wenn wir im Worte Gottes lesen und sind irgendwo in der Zwickmühle und sind unten durch und können nicht mehr. Und dann trifft uns ein Wort Gottes. Gott macht eine Finsternis Licht, vielleicht in der Krankheitsnot. Dann merkt man etwas von der Gewalt, die in diesem Worte Gottes letztendlich drin ist. Und genau auf den Punkt den Trost auch gibt, den Gott uns geben möchte. Und jetzt ist auf einmal die unsichtbare Welt für diesen Zacharias sichtbar. Gott gedenkt. Und jetzt heißt es, dein Gebet ist erhört. Und jetzt bewahrheitet sich dieser Name Elisabeth, Elisheba auf Hebräisch. Gott ist mein Eidschwur. Jetzt fängt Gott an, seinen Eid anzulösen und sich seines Versprechens nach dem Messias den einzulösen. Jetzt kommt der Vorbereiter für den Messias und der wird der Schlange endlich den Kopf zertreten. Johannes wird der große Erweckungsprediger und viele werden zum Herrn bekehrt. Zacharias, dieses Kind wird der Herold, das ist einer, der vorzog und ausposaunt hat. Leute, jetzt wird's ernst, auf geht's, jetzt kommt was Wichtiges. Er ist der Herold des Sohnes Gottes, des fleischgewordenen Heilandes. Jetzt kommt Gott und löst seinen Eid, den er geschworen hat, ein. Und wir merken auf einmal, ja, wie diese zwei alten Menschen, dieses Ehepaar, hineingenommen wird in das ganze Schöpfungshandeln, das Neuschöpfungshandeln Gottes. Und ich kann nur jedem Älteren, der über 60 ist, sagen, schau nach oben, nicht nach unten. Schau nach oben, der Herr hat Aufträge, jede Menge, jede Menge. Ich kann verstehen, dass der Zacharias erst einmal furchtbar geschockt ist. Denn 500 Jahre lang hat Gott geschwiegen. Da kam der letzte Bote Gottes, Malachi. Und seit dieser Zeit des Propheten Zacharia ist kein Engel mehr erschienen, nichts mehr. Gott hat 500 Jahre lang nicht mehr gesprochen. Ich habe einen Schüler gehabt, bisschen renitent. Nur als Vergleich, war die Mutter in der Sprechstunde, kam aus Sri Lanka, Und ich sagte, wo ist denn der Vater? Normalerweise kommt dann der Vater bei sowas. Und dann sagte mir die Mutter unter Tränen, der Vater hat seit 7 Jahren nicht mehr in der Familie gesprochen. Gott schweigt 500 Jahre lang. Was muss das für das Volk Gottes für eine Not gewesen sein? Gott schweigt. 500 Jahre lang ist der Himmel verschlossen. Das ist doch furchtbar. Da verwüsten schreckliche Kriege das Angesicht der Erde. Kinder werden getötet, Männer fallen, Frauen geschändet. Unzählige Tränen geweint und Gott schweigt. Der Himmel bleibt zubetoniert. Und da singen andere frech, lebt denn der alte Holzmichel noch? Frech wird gesündigt, die Frommen schreien zu Gott, die Philosophen diskutieren, ob er überhaupt existiert. Und Freidenker spotten, ach, das sind doch alles Erfindungen von dummen Leuten. Und Gott schweigt. Es ist geradezu unheimlich, dass man den Blick auf Gott manchmal so fragen muss. Man hört nichts von ihm, man sieht nichts von ihm. Die Welt geht offenbar ohne ihn weiter, oh, tipptopp, alles klasse, läuft regungslos dahin, die Weltgeschichte. Man könnte meinen, er wäre gestorben. Es gibt ein seltsames Wort von Jesaja. Da heißt es in Jesaja 18, so spricht der Herr. Ich will stillhalten und schauen in meinem Sitz wie bei heiliger, heller Hitze im Sonnenschein. Es gibt nichts Stilleres, wie wenn man sitzt und bei einem ganz heißen Tag in den Horizont hinausschaut und die Sonne, dann flimmert es alles so. Ja, regungslos kann Gott sein. Ja, lebt denn der noch? Bis auf einmal Advent wird. Da öffnet sich diese unsichtbare Welt und der Engel erscheint und ein paar Monate später, da kommt sogar eine ganze Truppe an Engeln und singt. Sehnen wir uns danach, dass dieser verschlossene Himmel wieder in Bewegung kommt, auch in unserem Leben. Es ist ja manchmal alles zu barrikadiert. Man liest im Wort Gottes und denkt, was habe ich denn gerade gelesen? Man betet und die Gedanken sind irgendwo in der Gegend umeinander. Man geht in den Gottesdienst und geht wieder heim und denkt, oh, was hat er denn heute gesagt? Man weiß ja nicht einmal was. Hab keinen Zettel mitgekriegt. Das ist so. Wir erleben das oft so. Und dann, wenn der Himmel in Bewegung gerät, auf einmal, wenn dieses Wort Gottes unser Herz wieder ergreift, da muss nicht unbedingt ein Engel kommen. Es gibt noch viel Größeres, dass Jesus in unser Herz hineinspricht. Die dritte Person der Dreieinigkeit und unsere schlafenden, schlafmützigen Christenleute wie ein Sturmwind erwecken kann. Das, was Gott doch vor 500 Jahren, ihr merkt das nicht, die 500 ist nicht weit weg, die damals war und die heute ist, kam ein Luther und Gott hat solch einen Sturmwind durch ganz Europa und durch die ganze Welt hindurchfegen lassen. Und heute, Gott kann. Er kann auch hier wieder Bewegung reinbringen. Ja, wir sind eilige Leute, immer heißt Tempo, Tempo, 4 Wochen haben wir jetzt Advent und dann stürzt man sich nach einer kurzen Atempause wieder schnell in die Welt des Faschings hinein. Unser Gott hat doch Zeit. Wenn einer den Advent bereitet, dann geht er durch lange Zeiträume hindurch. Das merken wir in unserem Text. Das erste Adventslicht steckt Gott an, indem Gabriel, der Engel, kommt und die Geburt des Johannes ankündigt. Das zweite Adventslicht heißt es, der wird viele zu Gott bekehren. Was ist da für eine Zeitspanne dazwischen? 30 Jahre. 30 Jahre lang, wo Jesus in der Stille gelebt hat. Auch hier sehen wir zwischen dem ersten und dem zweiten göttlichen Advent 30 Jahre. Und jetzt ist das große Gebet um Rettung beantwortet, indem der König Jesus Christus, der Messias, angekündigt wird und Gott seine weltweite Herrschaft jetzt aufbaut, seine durchschlagende Rettung für den gesamten Kosmos bereithält. eine weltweite Aktion startet und so ganz nebenbei, punktgenau, wird diese kleine Not von Zacharias und Elisabeth geheilt. So ist Gott immer. Das ist doch kein Taschengott, der nur für die kleinen Probleme des persönlichen Lebens da wäre und das große, ach was, das läuft halt so. Er schafft mit seinem Sohn Jesus Christus in dieser Welt eine grundsätzliche Wende. Der neue Mensch ist in Christus durch die Wiedergeburt möglich. So wie er am Anfang Adam und Eva geschaffen hat, schafft er jetzt täglich, stündlich, minütlich neue Kreaturen, die Jesus Christus global gesehen in ihr Leben aufnehmen. Und jetzt richtet er seine Herrschaft noch nicht sichtbar und doch sichtbar in uns und durch uns auf. Gott versöhnte diesen Kosmos mit sich selber, sagt Paulus. Und es heißt von Jesus, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Gott hat die ganz große, weite Sicht und startet diese Aktion. Er hat aber auch unser kleines Leben dabei immer ganz fest im Auge. Auch hier sehen wir das, der kleine Familienkummer von Elisabeth und Zacharias kommen nicht aus dem Blick heraus. Er macht aber auch nicht nur diese große Weltpolitik. Manch einer sagt, ach, da kommt doch der Kleinkram deines Lebens gar nicht vor. Doch, er sieht die große Welt und schafft aber die große Lösung. Und er sieht die kleine Welt und kann genauso scharfsinnig wie ein Adler seine Beute im Blick nehmen. Er sieht aus 100 Meter Entfernung oben die Maus unten im Loch. Solche Augen hat er. Und jeder Einzelne ist bei ihm willkommen und im Blick. Und er wird kommen. Das sollst du gewiss wissen. Niemand wird diesen Jesus, der einmal wiederkommt, als König der Könige verhindern. Er wird kommen und das letzte Gerichtswort reden. Er wird die Welt neu schaffen. Und alle, ob du es glaubst oder nicht, ob du es willst oder nicht, spielt überhaupt keine Rolle, werden ihre Knie einmal vor diesem erhöhten Herrn, der die durchbohrten Nägelmale immer noch in der Hand hat, ihre Knie beugen. Er ist der Herr dieses Universums und kein Augenblick vergeht, ohne dass er dieses Ziel fest im Auge hat. Er wird wiederkommen und diese Welt neu gestalten. Ja, so ist es. Und das musste uns doch eigentlich auch ein Antrieb sein. Es muss doch unsere Lippen und unser Herz lösen, dass wir jetzt, wie dieses englische Weihnachtslied heißt, go tell it on the mountain. Lasst es uns doch weiter sagen. Dieser Herr aller Herren wird kommen. Wenn Gott stört, schafft er langsam Klarheit, indem er Gebet erhört. Ein dritter Punkt. Ein altes, aber nicht unbrauchbares Ehepaar. Jetzt wollen wir schauen, wie das vor sich ging. Ob Elisabeth oder Zacharias jetzt so ein ideales Brautpaar, hätte man ja sagen können, nicht, dass Gott gerade jetzt jemand raussucht, der also in allen Schattierungen genau da ins Konzept passt. Weiß ich nicht, ob das jetzt ideal war, aber jedenfalls kinderlos, dieser Ehealltag, der war immer überschattet davon. Und Gott findet dieses Ehepaar ideal für seine Zwecke. Nicht, weil sie besonders fromm waren, nein, sondern weil Gott hier etwas sichtbar machen möchte an diesem unbrauchbaren Ehepaar, eigentlich in unseren Augen. Wenn wir sagen, Mensch, was kann denn von so einem alten Ehepaar noch kommen? Die bereiten sich doch schon 1,80 auf ihren letzten Arbeitsplatz vor und dann ist gut. Nein, jetzt kommt Gott und fängt das Große an. Auf der einen Seite ist dieses Ehepaar ein Sinnbild für die Geschichte des Volkes Gottes. Der lebendige Gott hat über Jahrhunderte, Jahrtausende lang in Kleinarbeit an seinem Volk auf dieses eine Ziel hingearbeitet, bis die Zeit erfüllt war. Ja, wir merken, da ist nichts zufällig oder ohne Sinn oder Pech gehabt, irgendwie ist passiert. Nein, alles, aber auch alles, was in diesem Volk passiert ist, ist auf diesen einen Zielpunkt hingerichtet gewesen. Das Kommen des Messias Jesus Christus. Und da gab es Priester, die eben nach dem Gesetz geopfert haben. Es gab Propheten, es gab Priesterfamilien, das war alles nötig. Und dann nimmt er diese beiden und sagt, seht mal, ich nehme jetzt ein altes Ehepaar. Ein Symbol für die lange Geschichte der Vorbereitung, die ich mit Israel gegangen bin. Auf dieses Ziel hin. Jetzt bin ich da und jetzt bin ich am Punkt. Das ist Elisabeth und Zacharias. Und daran verdeutliche ich lange, sorgfältige Vorbereitungszeit. Und die andere Seite, bei diesem Ehepaar heißt es, ja, Kinder, es wird schlecht werden. Kinder kriegen können wir nicht. Die natürlichen Voraussetzungen sind nicht mehr gegeben. Einfach unmöglich. Der Arzt hätte jetzt gleich gesagt, der Frauenarzt, tut mir leid, Elisabeth, kann nur noch sagen, ist nicht. Ja? Und Gott ist ja so ein richtiger Provokateur. Es ärgert ja unseren Verstand bis heute, dass Gott uns immer wieder demonstrativ mit uns diesen Weg geht, wo wir Menschen uns ja innerlich immer wieder denken, ja, jetzt werden wir die Ärmel hochkrempeln, komm, zack, zack, ja, und sagen dann, ja, das ist ja prima, jetzt müssen wir wirklich was mithelfen, an dieser Welt zu reparieren. Ja, natürlich, da muss man sich engagieren. Suchst du noch ein paar Freiwillige oder Tüchtige? Hier bin ich, jawohl, ich melde mich freiwillig. Ich möchte mithelfen, diese neue Welt der Gerechtigkeit und Freiheit zu bauen. Und dann sagt Gott erst einmal, jetzt krempel deine Arme mal wieder hoch oder runter, ne? Hier, krempel sie runter. Pass mal auf, ich will dir jetzt mal zeigen, wie ich das mache. Wenn ich einen Retter bringe oder nur den Vorboten eines Retters, dann mache ich das ganz anders. Ich tue es immer so, dass ich Leute gebrauche, ja, aus denen man eigentlich nichts mehr erzeugen kann. So mache ich das. Nichts mehr schaffen kann. Ich möchte der Produzent sein und nicht, ja, wir wollen ja immer gerne so ein bisschen auch uns noch die Weste polieren und sagen, guck mal, wir waren auf der Straße, wir haben das ganz toll gemacht und so weiter. Nicht, dass ich falsch verstehe. Ja. Aber so ist doch das. Wir wollen doch mithelfen. Als Gott, als ob Gott doch unsere Nachhilfe bräuchte. Es ist ja ein schieres Wunder, dass er uns überhaupt einsetzt. Er braucht doch uns gar nicht. Er braucht uns eigentlich gar nicht. Und wir machen uns ja mit dieser Wichtigtuerei nur lächerlich. Ja, so ist es. Er nimmt Leute, die normalerweise nichts mehr tun und lassen können. Das ist seine Strategie. Und dann haben wir das, dass er alte Leute nimmt, wo man eigentlich sagen müsste, aua, da kommt nichts mehr raus. Und er nimmt sie. Was für eine Demonstration Gottes. Diese scheinbar Unbrauchbaren werden auf einmal in Gottes Augen zu Brauchbaren gemacht. Weil er der Schöpfer ist. Er kann aus dem Nichts, wie am Anfang der Schöpfung, bara, diese hebräische Begriff, ich habe es jetzt gelernt, weiß auch, wie man schreibt, heißt eine Schöpfung aus dem Nichts. Das können wir gar nicht. Jeder Tischler braucht Werkzeug, er braucht Material. Gott braucht kein Werkzeug, der braucht kein Material, der braucht keinen Tischler. Er sagt so, es steht da und dann ist es. Und wir wollen Gott immer wieder nachhelfen und uns anbieten und sagen, Herr, als Ratgeber kannst du mich doch noch gebrauchen, oder? Nein, nein. Er hat langfristige Absichten, sorgfältige Gedanken um uns zu helfen. Und er nimmt diese beiden, um uns zu verdeutlichen, aus diesen Menschen kommt nichts, gar nichts. Er nimmt die Unfruchtbaren, um Rettung daraus erwachsen zu lassen. Es ist köstlich zu sehen. Unser Stempel für das Ehepaar wäre, zack, drauf, unbrauchbar, aussortiert. Zu alt, zu klebrig, neu, hat keinen Wert mehr. Gottes Stempel geht drauf und sagt, jetzt erst brauchbar. Doch köstlich, nicht? Ja, es ist einfach so. Wir sind doch immer beleidigt, wenn Gott uns zur Seite schiebt und unsere Tüchtigkeit irgendwo in Frage stellt. Aber wir können dankbar sein, dass es so ist. Weißt du warum? Wenn wir unsere Finger in dieser Weise, wie es Gott eigentlich jetzt hier macht, im Spiel hätten, dann wäre doch schon von Anfang an der Wurm drin. Gott aber will doch nicht, wir produzieren doch nur Scherben und Sterben. Das wäre mit dabei. Gott möchte aber hundertprozentige Gewissheit uns schenken, dass du sein Kind sein darfst. Nicht, weil da noch irgendwas dazwischen hängt, sondern weil er alles gemacht hat. Weil er alles auf den Punkt gebracht hat. Und weil er alles nachher an Ehre auch bekommen soll. Und da ist nichts Wackeliges oder irgendwie Schrumpeliges, kein Wurm drin, keine Verwesung drin, nichts. Wenn Gott etwas schafft, ist es hundertprozentig. Das ist es, warum dieses Ehepaar nicht unbrauchbar ist. Ist doch köstlich, nicht? Wenn man das mal so sich bedenkt. Ein letzter Punkt noch von der Adventsstörung zur Adventsklarheit. Eine Adventsstörung bringt Adventsklarheit. Das eigentliche Wunder ist ja gerade andersrum. Habt ihr das schon mal bemerkt? Es ist ja ein Wunder, wenn Menschen, die zum Glauben kommen, den Mund aufmachen. Wir können ja über alles Mögliche reden. Der Kuchen ist toll, der Kaffee ist klasse, der läuft prima runter und das Wetter ist herrlich. Und wenn es um Jesus geht, oh, da fängt man stottern an, da muss ich den Pfarrer fragen, ich weiß, kenne mich nicht aus und alle möglichen Dinge, die uns da so einfallen, bevor wir etwas von der Rettung durch Jesus weitergeben. Wenn jemand zum Glauben kommt und es nicht mehr kann, dass er nicht mehr von Jesus redet, das ist ein Wunder. Dass Gott uns die Kiemen auseinanderzieht, dass wir den anderen auf Jesus hinweisen, ist ein Wunder. Ich nenne es immer so. Wir sind ja so gehemmt in diesen Punkten. Und jetzt geht es ja gerade andersrum. Da hat einer eine ungeheuerliche Erscheinung. Und eigentlich müsste er ja jetzt rausrennen und sagen, Leute, sensationell, der Messias ist im Anmarsch. Und dieser Mann kriegt die Zähne nicht auseinander. Er wird stumm. Da wollen wir doch mal schauen, was da passiert ist. Das ist ja eine merkwürdige Adventsgeschichte. Gott nötigt uns diese Lektion aber auf, wenn ich an den Versprechen Gottes zweifle und diesem lebendigen Gott nicht mehr das zutraue, dass er Neues schafft, dass er auch mich verändern kann. Es hat ja so viele Verheißungen gegeben. Dann habe ich in dieser Welt nichts mehr zu sagen. Emil Brunner, einer der Schweizer Theologen, wunderbar zu lesen, sagt einmal, eine Kirche, die nichts mehr von der Wiederkunft Jesu zu sagen hat, hat überhaupt nichts mehr zu sagen. Das ist es doch. Und wenn ich die moderne Theologie, ich bin ja jetzt gerade noch an der Uni, mache noch Hebräisch, und dieser Pfarrer, ist manchmal, weiß ich nicht, es war alles nicht so, wie es da stand, und nur Geschichten und so, wo ich immer denke, Mensch, kannst du das Wort nicht so nehmen, wie es da steht, dieses köstliche Wort. Und die Kirche hat nichts mehr zu sagen, weil sie das Wort nicht mehr hat, die evangelische Kirche. Und weißt du, zwischen dem ersten Advent und dem vierten Advent war dieser Zacharias stumm, stumm, stumm und musste das verarbeiten, dort wo er das Wort Gottes nicht mehr ernst genommen hat, weil er die Gegebenheiten, die natürlichen, für höher erachtet hat als das, was Gott ihm sagt. Wir haben das auch so erlebt, jetzt in der Familie. Einer unserer Söhne, die Schwiegertochter, sagte, rein medizinisch kann man keine Kinder kriegen. Und ich sagte ihr, du guck doch einfach mal auf die Sarah, auf die Elisabeth, auf die Hannah. Es gibt ja genügend Rahel-Beispiele. Wollt ihr Mut machen? Ich habe gesagt, Gott kann aber. Er kann zu seiner Zeit. Nun, wir kriegen dann anderthalb Monate später eine Karte. Wir sind schwanger. Zuerst dachten wir, mein anderer Sohn auch noch. Und dann haben wir den angerufen. Nee, ist nicht von uns die Karte. Aber ist auch schwanger. Okay, gut. Oh, haben wir schon gefreut. Nächsten Sohn angerufen. Nee, ist nicht von uns die Karte. Geht nicht. Nein, wäre schön. Aber nee, ist nicht. Und dann riefen wir den, wo wir gedacht haben, geht doch gar nicht, medizinisch alles bescheinigt, ja. Doch, Papa, stell dir vor. Dann sage ich, Mensch, erinnerst du dich noch an das Gespräch? Gott kann, Mann, er kann die Dinge verändern. Ist ein Gott, dem nichts unmöglich ist. Sind wir uns dessen noch bewusst? Wenn wir vom Unglauben des Zacharias sprechen, dann denken wir ja oft so an die Freidenker und die Atheisten und Marxisten, alles Mögliche, die große Masse, die nur noch über das Evangelium lächelt und spottet und sich irgendwie gleichgültig dran vorbeimogelt. Aber bei dem allen handelt sich das ja hier bei dem Unglauben, dieses bei der Welt normalerweise eigentlich um Unwissenheit. Sie wissen gar nicht, was sie da tun. Unser Text sagt aber, der Unglaube hockt bei den Frommen. Der Priester war ja der Mann schlechthin, der als oberfromm gegolten hat. Und dort steckt der Unglaube. Es wird ihm bescheinigt, ein Gebetsleben ist okay. Glaubt ihr auch, dass die Bibel, dass da der Heiland vorkommt? Ja, auch in Ordnung. Er rechnet sogar mit dem Vorläufer in der Kraft des Elia. Und er hat doch das in seinem Herzen nicht ergriffen. Und jetzt donnert ihn quasi der Engel zornig an, weil du nicht geglaubt hast. Man müsste auch mal einen Vergleich anstellen, Elisabeth, der Zacharias, warum er jetzt, und Maria sagt ja auch etwas, aber sie hat es mit Glauben verbunden. Da habt ihr den Unglauben eines Gläubigen. Wo liegt der Punkt? Er glaubt die ganze Heilsgeschichte, alles okay, aber er fasst es nicht in seinem Herzen, dass er als dieser kleine, unbekannte Mann mittendrin jetzt in dieser Heilsgeschichte mit hineingenommen wird. Er glaubt nicht, dass er persönlich jetzt mit hineingenommen wird von Gott in dieses Heilshandeln. Hier liegt die Ursache des Unglaubens. Man nennt sich Christ, geht in die Kirche, man glaubt auch, dass man der Predigt da das Richtige hört. Man glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, der Heiland, ja alles gut, aber, jetzt kommt das Aber, du glaubst nicht, dass Jesus für dich gestorben ist. Du glaubst nicht, das ist nur alles Theorie, ja, die Praxis ist unklar. Du glaubst, dass Jesus auch am Kreuz gestorben ist, alles gut, aber dass er für mich am Kreuz gestorben ist, oh, da erschrickt man und denkt, ja, so schlimm wird es doch nicht sein. Du glaubst nicht, dass er dabei an dich gedacht hat, weil dort am Kreuz die Nägel, die niemand mehr mit irgendeinem Spray hier wegmachen konnte, wie die Kameraden, die da auf der Straße hängen. Er hat sie gelassen, die Nägel, und hat es getragen. Ja, erst dann würde der Friede in dein Herz einziehen, wenn du auch diese Dinge auf dich persönlich, in dein Leben hineinnimmst. Sagst, ja, das ist alles für mich, Herr. Ich bin ein alter, dreckiger Madensack, wie es Luther sagt. Aber ich weiß, dort ist mein Heiland am Kreuz für mich gestorben. Und da möchte ich mich dazu gesellen. Du glaubst, dass der Heilige Geist am Werk ist, aber es ist immer nur die alte Tour. Veränderung, nee, für die anderen, aber nicht für mich. Du glaubst an ewiges Leben, ja, natürlich, aber ich weiß es nicht genau. Ha, ich habe so das Gefühl, aber genaues Wissen, nein. Und das ist der entscheidende Schritt vom Unglauben zum Glauben, dass du das jetzt, was hier in der Schrift dir angeboten ist, in dein Leben hineinholst und sagst, jawohl, jetzt möchte ich das für mich in Anspruch nehmen. Ich möchte für mich die Vergebung der Schuld in Anspruch nehmen. Ich möchte für mich in Anspruch nehmen, dass Jesus dort am Kreuz, wo ich hingehöre, für mich das getan hat. Das ist eine schlimme Lektion. Und es ist schön, wenn wir uns das nicht jetzt noch einmal, wir haben ja dieses Beispiel Zacharias, wir müssen es nicht noch mal durchbuchstabieren, unbedingt, lasst uns doch das ergreifen, auch für unser Leben, dass wir hier nicht noch einmal das durchbuchstabieren müssen. Paulus sagt im 2. Korintherbrief, in Jesus sind alle Versprechen Gottes zusammengefasst. Zu einem ganz großen, kräftigen, schreiend herausbrüllenden Ja. Darum dürfen wir als Antwort jetzt diese Verheißungen für uns mit in unser Leben hineinnehmen. Und wenn es da heißt, ich will dich nicht verlassen noch versäumen, und wir können es nicht machen wie ein Roboter, dann will ich mir das immer wieder und immer wieder sagen, Herr, du hast gesagt, ich will dich nicht verlassen noch versäumen. Lass, weißt du, und wenn du es nicht hinkriegst, was machen wir dann? Ganz einfach. Wir gehen doch mit dieser Not zu Jesus. Wo soll ich denn sonst hingehen? Was sagt denn Johannes? Sollen wir auf dich warten oder auf einen anderen? Er geht mit seiner Not direkt zu Jesus. Und wenn wir es nicht hinkriegen, sagen wir, Herr, hilf mir, dass ich das hinkriege, was du willst. Kann ja manchmal um Vergebung gehen, wo man sagt, dem kann ich nicht vergeben. Dass man bittet, Herr, hilf mir, dass ich es hinkriege. Du kannst mein Herz doch verändern. Das ist doch das Entscheidende. Ja, jetzt hat dieser Adventsgottesdienst störende Charakter hier in diesem Gottesdienst Klarheit geschaffen. Der Zacharias wusste um seine Not. Er wusste, jetzt hat Gott eingegriffen. Jetzt wird alles anders. Und Gott hat ihn dann auch wieder das Schweigen weggenommen. Das wollen wir doch für uns mitnehmen als Evangelium. Gott kann mit jedem, mit jedem etwas anfangen, wenn er sich gebrauchen lässt. Das ist doch das Köstliche. Und er wird uns nie übermaßen in Anspruch nehmen. Amen.